Jeder Mensch ist, was seine inneren Bereiche anlangt, ein Geist. Dauer der Aufnahme 16 Minuten. Wer gründlich darüber nachdenkt, kann wissen, dass nicht der Körper denkt, sondern die Seele, da sie geistig ist. Die Seele des Menschen, über deren Unsterblichkeit viele geschrieben haben, ist ein Geist. Dieser ist in der Tat unsterblich, und zwar mit allem, was zu ihm gehört. Er ist es auch, der im Körper denkt, eben weil er geistig ist und das Geistige in sich aufnimmt und geistig lebt, das heißt, denkt und will. Daher gehört alles geistige Leben, das im Körper erscheint, dem Geist und auch nicht im geringsten dem Körper an. Wie bereits gesagt, ist ja der Körper stofflich, und das dem Körper eigentümliche Stoffliche ist dem Geist nur hinzugefügt und fast etwas wie eine Nebensache, unerlässlich für den Geist des Menschen in der natürlichen Welt, in der alles stofflich und an sich leblos ist, um hier sein Leben führen und Nutzen schaffen zu können. Da nun das Stoffliche nicht lebt, sondern nur das Geistige, können wir es als feststehend ansehen, dass alles, was beim Menschen lebt, seinem Geist angehört und der Körper diesem nur dient, ganz wie ein Werkzeug der lebendig wirkenden Kraft. Zwar sagt man von einem Werkzeug, es wirke, bewege oder stoße, doch anzunehmen, dass es wirklich das Werkzeug sei und nicht der Mensch, der dahinter steht und wirkt, bewegt und stößt, ist eine Täuschung. Wenn nun alles, was im Körper lebt und aus dem Leben wirkt und fühlt, einzig dem Geist und nicht dem Körper angehört, so muss folglich der Geist, der Mensch selbst oder, was auf dasselbe hinausläuft, der Mensch an sich betrachtet, ein Geist sein und dieser auch die gleiche Form aufweisen. Alles nämlich, was im Menschen lebt und empfindet, gehört seinem Geist an, und da es vom Haupt bis zur Fußsohle nichts im Menschen gibt, was nicht lebt und empfindet, so muß der Mensch folglich im Tode, wenn der Körper von seinem Geist abgetrennt wird, dennoch Mensch bleiben und leben. Aus dem Himmel habe ich vernommen, dass manche der Gestorbenen, die auf der Totenbahre liegen und noch nicht auferweckt sind, in ihrem erkalteten Körper fortdenken und das Bewusstsein haben, als lebten sie noch, freilich mit dem Unterschied, dass sie kein einziges stoffliches Teilchen bewegen können, das zu ihrem Körper gehört. Der Mensch kann weder denken noch wollen, außer es sei eine substanzielle Unterlage vorhanden, aus der und in der es geschieht. Was angeblich existieren soll ohne eine substanzielle Unterlage, ist ein Nichts. Das geht aus der Tatsache hervor, dass der Mensch ohne ein Organ als Unterlage seines Gesichtssinnes nichts sehen und ohne ein Organ als Basis seines Gehörsinnes auch nichts hören kann. Gesicht und Gehör sind ohne sie ein Nichts, ja eine Unmöglichkeit. Dasselbe gilt auch für das Denken, das innere Sehen sowie für das Innewerden, Apperceptio, das innere Hören. Beständen diese nicht in und aus Substanzen als ihren organischen Formen und Unterlagen, so hätten sie durchaus kein Dasein. Aufgrund dieser Überlegungen kann festgehalten werden, dass der Geist des Menschen in gleicher Weise eine Gestalt hat, und zwar die menschliche, und dass er ebenso über Sinnesorgane und Sinne verfügt, wie zu der Zeit, als er noch im materiellen Körper lebte. Ferner, dass alles Leben des Auges und alles Leben des Ohres, kurz alles sinnliche Leben, das sich beim Menschen findet, keineswegs seinem Körper, sondern seinem Geist angehört, der es bis ins Einzelne erfüllt. Aus diesem Grunde sehen, hören und empfinden die Geister ebenso gut wie die Menschen, freilich nach ihrer Trennung vom Körper nicht mehr in der natürlichen, sondern in der geistigen Welt. Wenn der Geist während seines Aufenthaltes im Körper in natürlicher Weise empfand, so geschah es durch das Stoffliche, das ihm beigefügt war. Aber selbst damals empfand er doch zugleich auch geistig, indem er dachte und wollte. Dies alles sollte jedem vernünftigen Menschen überzeugen, dass der Mensch an und für sich ein Geist ist und das Körperliche, das ihm hinzugefügt wurde, um seine Funktionen in der natürlichen und stofflichen Welt zu verstehen, nicht den Menschen, sondern nur ein Werkzeug seines Geistes darstellt. Doch haben Erfahrungsbelege mehr Beweiskraft, weil von vielen die Vernunftgründe nicht erfasst, von denen aber in Zweifel gezogen werden können, die sich aufs Gegenteil versteift haben, weil sie aus Sinnestäuschungen ihre Folgerungen ziehen. Sie denken gewöhnlich, die Tiere lebten und empfänden ja auch auf gleiche Weise und hätten demnach ebenso ein geistiges wie der Mensch und doch sterbe es mit dem Körper. Aber das Geistige der Tiere ist nicht von gleicher Art wie das des Menschen. Der Mensch besitzt anders als die Tiere ein Innerstes, in welches das Göttliche einfließt, es zu sich erhebt und so mit sich verbindet. Daher hat der Mensch den Tieren voraus, dass er sich über Gott und die göttlichen Dinge, das heißt Belange des Himmels und der Kirche, Gedanken machen und Gott aus und in diesen Dingen lieben und so mit ihm verbunden werden kann. Was aber mit dem Göttlichen verbunden werden kann, das vermag unmöglich in nichts zu zerfallen, wie etwas, von dem das nicht gilt. Über das Innerste, das der Mensch den Tieren voraus hat, wurde oben berichtet, und das dort Ausgeführte soll hier wiederholt werden, weil es sehr wichtig ist, die Trugschlüsse zu zerstreuen, die aus dem genannten Schein gezogen werden, wie das oft geschieht, aus Mangel an Kenntnissen und aufgrund eines nicht aufgeschlossenen Verstandes. Solche Menschen können hierüber nicht vernünftig urteilen. Der entsprechende Abschnitt lautet: Zuletzt darf noch ein gewisses Geheimnis über die Engel der drei Himmel bekannt gegeben werden, das früher niemandem in den Sinn kam, weil man nichts von diesen Abstufungen wusste. Bei jedem Engel wie auch bei jedem Menschen gibt es nämlich eine innerste oder höchste Stufe, ein innerstes oder höchstes, in welches das Göttliche des Herrn zuerst oder zunächst einwirkt und von dem aus die übrigen Teile der inneren Bereiche ausgerichtet werden, die sich nach den Abstufungen der Ordnung bei ihm anfügen. Dieses Innerste oder Höchste kann als Eingang des Herrn beim Engel und Menschen und als seine eigentliche Wohnung bei ihnen bezeichnet werden. Durch dieses Innerste oder Höchste ist der Mensch überhaupt Mensch und unterscheidet sich von den unvernünftigen Tieren, die es nicht haben. Nur daher kann der Mensch anders als die Tiere mit seinem ganzen Inneren, das heißt seinem Gemüt und seiner Gesinnung, vom Herrn zu sich erhoben werden, so daß er an ihn glauben, von Liebe zu ihm angeregt werden und so ihn zu schauen vermag. Darauf beruht es, daß er Einsicht und Weisheit in sich aufnehmen und mit Vernunft reden kann, auch daß er ewiges Leben hat. Was in jenem Innersten in Ordnung gebracht und vorgesehen wird, fließt nicht deutlich ins Bewusstsein eines Engels ein, denn es steht über seinem Denken und übersteigt seine Weisheit. Viele der mir gewährten Erfahrungen haben mich gelehrt, dass der Mensch ein Geist ist, was seine inneren Bereiche angeht. Wenn ich alle diese Erfahrungen anführen wollte, würden sie, wie man so sagt, ganze Bände füllen. Ich sprach mit den Geistern ebenso als Geist wie auch als Mensch im Körper. Sprach ich mit ihnen als Geist, so hielten sie mich ebenfalls für einen Geist in menschlicher Gestalt, wie sie selbst es sind. Die inneren Bereiche in mir erschienen ihnen so, weil mein stofflicher Körper, solange ich als Geist sprach, unsichtbar war. Der Mensch ist, was seine inneren Bereiche anlangt, ein Geist. Diese Tatsache wird dadurch beleuchtet, dass er nach der Trennung vom Körper im Tode dennoch als Mensch weiterlebt wie zuvor. Um mich in dieser Erkenntnis zu bestärken, wurde mir erlaubt, beinahe mit allen zu reden, die ich je in ihrem leiblichen Leben gekannt hatte, mit einigen Stunden lang, mit anderen während Wochen und Monaten, ja sogar jahrelang. Und das, wie gesagt, vor allem zu dem Zweck, damit ich in dieser Tatsache bestärkt würde und es bezeugen könne. Ich darf noch hinzufügen, dass jeder Mensch, soweit es seinen Geist betrifft, sich in der Gesellschaft von Geistern befindet, auch während er noch im Körper lebt. Allerdings wird er sich dessen nicht bewusst. Durch diese Geister gehört der Gute einer Gesellschaft von Engeln an, der Böse aber einer höllischen Gesellschaft, und jeder kommt nach dem Tode in eben diese Gesellschaft. Diese Tatsache wurde den Abgeschiedenen oft gesagt und gezeigt, wenn sie nach dem Tode unter die Geister kamen. Solange der Mensch in der Welt lebt, erscheint er zwar noch nicht als Geist in der betreffenden Gesellschaft, weil er ja noch natürlich denkt. Anders verhält es sich mit den Menschen, die sich vom Körper abgezogenen Gedanken hingeben. Sie erscheinen zuweilen in ihrer Gesellschaft, weil sie dann im Geist sind. Aber sie sind dabei von den darin befindlichen Geistern sehr genau zu unterscheiden, gehen sie doch in Gedanken versunken stumm einher und sehen andere nicht an. Es ist, als bemerkten sie diese gar nicht, und sobald ein Geist sie anspricht, verschwinden sie. Zur Verdeutlichung der Tatsache, dass der Mensch hinsichtlich seiner innerlichen Regionen ein Geist ist, will ich aus Erfahrung berichten, wie es zugeht, wenn der Mensch aus dem Körper herausgeführt und dann vom Geist an einen anderen Ort versetzt wird. Was das Erste betrifft, nämlich das Herausgeführtwerden aus dem Körper, so verhält es sich damit folgendermaßen. Der Mensch wird in einen Zustand versetzt, der die Mitte zwischen Schlafen und Wachen hält. In diesem Zustand ist ihm nichts anderes bewusst, als dass er völlig wach sei. Alle Sinne sind so wach wie bei höchster körperlicher Wachheit, das Gesicht ebenso wie das Gehör und merkwürdigerweise auch das Tastgefühl, das dann sogar feiner ist, als es je bei wachem Körper möglich wäre. In diesem Zustand habe ich auch Geister und Engel ganz leibhaftig gesehen und gehört, ja merkwürdigerweise sogar berührt, obwohl damals fast nichts vom Körper mit dabei war. Von diesem Zustand heißt es, man werde aus dem Körper herausgeführt und wisse nicht, ob man im Körper oder außerhalb des Körpers sei. In diesen Zustand wurde ich nur 3 oder 4 Mal versetzt, lediglich um zu erfahren, wie es sich damit verhält und zugleich auch zu wissen, dass die Geister und Engel alle Sinne besitzen, ebenso wie auch der Mensch als Geist, wenn er dem Körper entrückt ist. Was das Zweite betrifft, nämlich das Entrücktwerden vom Geist an einen anderen Ort, so ist mir dadurch lebendige Erfahrung gezeigt worden, wie es sich damit verhält und wie es geschieht, jedoch nur 2 bis 3 Mal. Ich will lediglich folgende Erfahrung anführen. Während ich durch die Straßen einer Stadt und durch die Felder spazieren ging und dabei gleichzeitig mit Geistern sprach, war ich mir lediglich bewusst, dass ich ebenso wie zu anderen Zeiten wache und sehe. So ging ich, ohne mich zu verirren, und war doch dabei in einer Vision, die mir Wälder, Flüsse, Schlösser, Häuser, Menschen und anderes mehr zeigte. Nachdem ich nun so stundenlang umhergewandert war, kehrte ich mit einem Mal wieder in den körperlichen Gesichtssinn zurück und erkannte, dass ich inzwischen an einem anderen Orte angelangt war. Ich war darüber sehr erstaunt und merkte nun erst, dass ich mich in dem Zustand befunden hatte wie jene, von denen es heißt, sie seien vom Geist an einen anderen Ort entrückt worden. Solange dieser Zustand dauert, denkt man nämlich nicht an den Weg und wäre er mehrere Meilen weit. Auch empfindet man keinerlei Ermüdung und wird, ohne sich zu verirren, auf Wegen, die man selbst nicht kennt, an den angestrebten Ort geführt. Diese beiden Zustände des Menschen, Zustände, die sich ergeben, wenn er sich in seine mehr im Inneren befindlichen Bereiche versenkt oder, was auf dasselbe hinausläuft, wenn er im Geist ist, sind außergewöhnlicher Art. Sie wurden mir nur gezeigt, damit ich wüsste, wie es sich mit ihnen verhält, denn in der Kirche sind sie bekannt. Allein mit Geistern zu reden und bei ihnen zu sein, als ob man zu ihnen gehörte, ist mir auch bei vollem Wachen des Körpers gewährt worden, und dies nun schon seit vielen Jahren. Die Tatsache, dass der Mensch, was seine mehr im Inneren befindlichen Bereiche anlangt, ein Geist ist, erfährt weitere Bestätigung durch das, was oben gesagt und gezeigt wurde, wo davon gesprochen wird, dass Himmel und Hölle aus dem menschlichen Geschlecht hervorgehen. Wenn es heißt, dass der Mensch hinsichtlich seines Inneren ein Geist sei, so ist darunter zu verstehen, was sein Denken und Wollen ausmacht, denn diese bilden das eigentliche Innere, das den Menschen zum Menschen macht, und zwar, wie er hinsichtlich dieses seines Denkens und Wollens beschaffen ist.